Hot Seats and Cold Brews. Dein Mountainbike-Podcast mit Insights, Trash and Talk direkt aus der Szene.
Hallo Leute, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Hot Seats and Cold Brews. Cold Brews ist auf jeden Fall Tagesordnung gerade. Wir melden uns zwar noch hier aus den morgendlichen Schattenplätzen, aber ihr wisst alle, die Republik brennt. Wir sind mitten im Hochsommer und Tobi und ich, wir melden uns hier aus Kinderzimmern und anderen Kellerlöchern aus dem kühlen Plätzchen und begrüßen euch zu einer weiteren Folge, um euch einfach mal abzuholen, was bei uns die letzten Wochen los war. Wir haben das letzte Mal gesprochen in Willingen, vor dem Bike-Festival Willingen und hatten da den Live-Podcast. Seitdem ist einiges passiert, in der Radwelt ist einiges passiert, in meinem Leben ist das ein oder andere passiert, besonders radfahrtechnisch ist viel passiert inzwischen und bei dir ist leider auch was passiert, Tobi, du sitzt lediert zu Hause.
Genau, ich habe mir auch das kälteste Plätzchen hier ausgesucht, normalerweise nehme ich ja öfters mal oben aus dem Schlafzimmer auf, aber ich glaube, wie alle Leute, die ein altes Haus haben, wissen, aktuell obere Etage unterm Dach nicht aushaltbar. Von daher, wir melden uns tatsächlich relativ live. Also wir haben Dienstagmorgen und genau, die Folge geht heute noch online. Das heißt, alles, was wir sagen, ist relativ aktuell. Und ein Thema, mit dem wir auf alle Fälle erstmal reinstarten möchten, ist tatsächlich die Eurobike. MTB News hat so schön geschrieben, die Leitmesse wird zur Leitmesse. Und wir haben im Vorfeld ja schon drüber gesprochen, dass gar nicht so viel los ist. Ich habe es nicht geschafft, because reasons. Aber warst du auf der Messe, Taxi?
Ich war tatsächlich persönlich auch nicht vor Ort. Ich hatte geplant, mal einen Tag hinzufahren oder einen halben Tag. Ist ja nicht so weit von mir. Ich fahre nur eine knappe Stunde nach Frankfurt. Weil auch von uns, von YT, ein paar Leute auf der Messe unterwegs waren, um natürlich irgendwie Lieferanten, potenzielle Lieferanten und Partner zu treffen. Also dafür ist es schon noch auf jeden Fall ein Ding und relevant, aber ich habe es leider selber nicht geschafft, dazu zu kommen, um mir selber mal so ein Bild zu machen, weil natürlich gerade irgendwie super viel über Eurobike gesprochen wird und Veränderungen und ist die Messe überhaupt noch ein Ding? Jetzt entstehen ja auch nach und nach andere Messen. Ja, die Cycling World war schon, dann ist ja in Köln eine Messe, die immer größer wird und irgendwo verlagert sich so das ein oder andere. Auf der Eurobike waren super viele Hersteller gar nicht mehr. Gerade jetzt aus meinem Dunstkreis waren einige, die gar nicht da gewesen sind. Und
Dennis hat so schön geschrieben, wir sind hier, leider sind die anderen nicht gekommen.
Ja, ja, es gingen so ein paar Bilder durchs Netz von irgendwelchen Ständen, wo quasi nur der Teppich ausgerollt wurde und niemand aufgekreuzt ist, so ungefähr. Ja. Also weiß ich nicht, das ist dann vielleicht, wird sowas auch in der heutigen Medienwelt zu arg gehypt. Ja. Und man steckt schnell so eine ganze Messe unter diesen Deckmantel. Und dann war natürlich klar, ne, alles hat sich um die neuen Motorensysteme, Motorgetriebeeinheiten gedreht. Und da ist, glaube ich, vieles dann in den Hintergrund gerückt, was eigentlich auch super cool ist und wie sonst die Jahre auch immer passiert, ja irgendwie kleine Buden, die auch was Neues mitgebracht haben. Und ich habe so ein bisschen versucht, das übers Internet zu verfolgen, bei den großen Plattformen, mir die Slides von den Tagen durchzuschauen,
um so ein bisschen einen Eindruck zu bekommen. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen das Ding. Ne? Also wir wollen jetzt hier nicht eine wirkliche Eurobike-Inside-Geschichte machen, weil wir zwar nicht da waren. Genau. Dennis war da, meinte aber, boah, so viel zu erzählen gibt's nicht. Wer Bock hat auf Eurobike-Content, die Jungs von MTB News, aber auch Toffer und so, die haben coolen Content gemacht. Hört da mal rein. Wir möchten das Thema tatsächlich so ein bisschen von der anderen Seite beleuchten. Und zwar eher so aus dieser nicht Endkonsumenten- oder Mediensicht, sondern eher aus der Herstellersicht. Weil du bist ja auch so 50-75% Hersteller.
Kommt und auf die Woche drauf an.
Genau. Und bist ja natürlich einfach viel mehr drin und die Sachen, die da jetzt vorgestellt sind oder wurden, kennst du natürlich schon eine Ecke und deshalb würde mich mal interessieren, was waren so die zwei, oder es gibt so zwei riesige, Themen, die auf der Eurobike aufgetaucht sind. Zwei neue Antriebe, die mehr oder weniger Funktionen haben. Erklär mal bitte kurz ein bisschen, was ist das und was gab es da vielleicht Neues?
Genau, also in aller Munde ist ja gerade halt Motorgetriebeeinheit ist grundsätzlich ja nichts Neues. Pinion macht es schon seit vielen Jahren zum Beispiel.
Ich glaube, die erste Geschichte, wo es mal gab, war die Hasselblatt, oder? Nee, nicht Hasselblatt.
Hasselfeld.
Hammerschmidt.
Hammerschmidt-Kurbel, ja.
Hammerschmidt-Kurbel. Das
ja, ging zwar ähnlich, nur war auch mit Planetengetriebe, genau.
Ja.
Aber Pinion macht ja jetzt seit einigen Jahren schon Getriebe und Motorgetriebeeinheit, also die MGU, Motor Gearbox Unit. Und die habe ich tatsächlich noch zu meinen Zeiten bei Bulls auch mit getestet und gefahren. Und das ist natürlich so damals sehr anfänglich gewesen. Aber klar, die Entwicklung geht dahingehend weiter. Ich bin der Meinung, dass Kettenschaltungen, so wie wir sie am Fahrrad fahren, natürlich nie mit dem Ziel von einem starken Mittelmotor ja. entwickelt wurden. Und ich denke, es ist inzwischen relativ klar, dass Kettenschaltungen irgendwo auch ein Limit haben und überfordert sind. Natürlich passen Hersteller an, die aktuellen Systeme funktionieren schon sehr, sehr gut, aber Getriebe ist irgendwo so ein Ding, was mit gerade mit E-Bikes irgendwie unumgänglicher wird.
Mhm.
Und mag sein, dass es auch einen völlig anderen Ansatz noch gibt, den wir noch nicht kennen, aber so eine Motorgetriebeeinheit, wenn die richtig gut funktioniert, ist es meiner Meinung nach auf jeden Fall auch wirklich das nächste große Ding für E-Bikes, weil es ja. einfach für mich als Fahrer, für uns als Endverbraucher halt wirklich eine Verbesserung bringt. Ne? Wenn man jetzt allein mal darüber nachdenkt, kein Schaltwerk mehr im Hinterkopf zu haben, was irgendwo anecken könnte, und dann eben noch so die gewissen Vorteile aus einem Getriebe raus ja, mitzunehmen, die man eben inzwischen schon hat, ja, bei den Getrieben, die jetzt da vorgestellt wurden oder den Motorgetriebeeinheiten. Da sprechen wir dann über Dinger, die mit, das sind quasi auch zwei Elektromotoren drinne, die vom Prinzip her, ohne da jetzt technisch genau drauf einzugehen, ein stufenloses ja, Powerband eigentlich generieren können. Also man kann sich das so vorstellen, du kannst dann sagen, ich möchte präferiert immer bei einer 85er Trittfrequenz bleiben.
Mhm.
Und durch die Sensorik, die dauerhaft Informationen liefert, und dein Power-Input sozusagen passt dieses Getriebe dauerhaft einfach deinen Gang stufenlos an und du bleibst immer bei einer Trittfrequenz.
Jetzt muss man sagen, das gibt es ja schon eine ganze Ecke. Vor allen Dingen bei Lastenrädern ist das sehr beliebt. Also ein Gates-Riemen zusammen mit einer automatischen oder einer Getriebenarbe habe ich hier zum Beispiel an meinem Lastenrad auch. Funktioniert extrem gut. Und da kannst du mir aber vielleicht mal ganz kurz erzählen, warum das aber für Mountainbiken eher nicht so dolle ist.
Mit einer Getriebenarbe jetzt zum Beispiel.
Genau.
Ja, ich meine, Getriebenarben, Roloff ist ja auch ein absoluter Klassiker. Ne?
Voll.
Gibt es schon ganz lange. Da ist halt so ein bisschen der Punkt, glaube ich, immer gewesen, ohne jetzt die Haltbarkeit der Narbe zu kennen oder jemals getestet zu haben. Aber gerade das Mehrgewicht an der Stelle ist schon so ein bisschen ein Thema, weil du hast halt an der Stelle ungefederte Masse.
Ja.
Und das macht natürlich dein Fahrwerk, gerade jetzt im Full-Suspension-Performance-Bereich, wenn du jetzt irgendwie an ein Enduro-Bike denkst oder ein Downhill-Bike sogar, wo du schnelle Richtungswechsel deiner Narbe im Endeffekt hast, durch jeden Schlag hoch, runter, hast du halt dann einfach eine Massenträgheit, die an der Stelle nicht so ganz optimal ist, beziehungsweise nicht steuerbar. Ja, jetzt machen sich, könnte man sagen, ja, da machen sich aber inzwischen doch Leute auch Messdämpfer, genau an der Stelle an ihr Fahrrad, ist aber dann was anderes, weil die sind nicht schwer und können dadurch den Richtungswechsel gut machen. Da hast du eben nur dann dieses Granulat oder eine Feder drinne, die eben die Spitzen rausnehmen. Also es ist vom Feeling was anderes, aber ja, so sind Getriebenarben eigentlich das Gewicht nicht am richtigen Ort.
Und, ja, du hast halt auch immer, also das war immer das größte Problem bei Roloff, glaube ich, dass du halt unfassbar viele Platten hast. Weil es natürlich, klar, also das, was du sagst mit der Trägheit, ja, für dich natürlich super essentiell. Für den Average Rider wahrscheinlich auch spürbar, kommt man dabei vielleicht irgendwie mit klar. Aber gerade dieses Thema Plattenanfälligkeit und so durch die ungefederte Masse ist dann schon einfach ein Thema, was halt einfach jeden betrifft und was immer wirklich so ein bisschen das Manko dieser Rohloff-Narbe war.
Ja. Ja, und bei den Getrieben ist es halt eben so, dadurch, dass das Gewicht zentral im Rad sitzt, ist das natürlich schon mal optimiert und du hast dann wirklich nach hinten nur noch eine Kette oder einen Riemen. Da gibt es ja dann unterschiedliche Herangehensweisen, das kann man sich ja nach wie vor aussuchen. Und bis da nach hinten hin halt maximal leicht, kann man sagen. Ja, da fehlt ja schon das Gewicht vom Schaltwerk, Kassette und allem. Also das ist schon wirklich dann in der Hinsicht super optimiert. Und ich sag mal, performancemäßig ist die Herausforderung, klar, du hast eben das Thema Lastenrad angesprochen, Commuter und so. Da funktionieren die Systeme schon super, super gut und auch mehr als ausreichend gut, würde ich sagen. Und da sind auch gerade so, finde ich, diese Automatiken Hammer. Ja, so draufsetzen, losfahren, no worries, du musst keinem was erklären. Ja. Aber wenn ich jetzt an mich denke oder an andere sportive Fahrer, wir möchten ja manchmal schalten, ich will ja gar nicht immer eine Automatik haben. Ich möchte auch in gewissen Situationen unterschiedliche Kadenzen fahren. Ja, wenn ich jetzt an das technische Hochfahren mit dem E-Bike denke, Pedal Management, ich muss manchmal langsam treten können, um nicht an dem Stein hängen zu bleiben oder mal einen schnellen Spin reinpacken, ohne dass jetzt gleich das Getriebe schaltet, weil ich weiß, in der nächsten Situation brauche ich dann wieder eine andere Untersetzung sozusagen. Und da ist eben gerade die Herausforderung, so ein bisschen für die Motorenhersteller oder die Getriebehersteller das hinzubekommen, dass du da irgendwo auch diesen Performance-Teil ja mit liefern kannst, weil da ist es gerade schon noch ein bisschen so, dass die Systeme wie so einen kleinen Schaltdelay drin haben. Also wenn du Gänge einlegst, dann hast du wie so ein kurzes Loch, kann man sich vorstellen, ja. Und das ist natürlich nicht so richtig befriedigend, gerade für einen Rennfahrer, der halt so das gewohnt ist, dass die Kette immer auf Zug ist sozusagen und dass du direkt da bist, wenn du den Motor brauchst. Und das ist so ein bisschen, glaube ich, die aktuelle Hürde, die die Hersteller dann nehmen. Aber die sind gerade mit den zwei Großen, die jetzt auf der Eurobike, um dahin zurückzukommen, vorgestellt haben, mit Gobao und Avinox, die pushen halt unglaublich hart, ne? Da ist auch eine Manpower dahinter, die kann man sich nicht vorstellen. Also als wir mit YT das Avinox E-Bike entwickelt haben, haben wir wirklich über Nacht Software-Updates bekommen von denen.
Ja, das ist crazy. Also das ist Wahnsinn. Also vielleicht die meisten Leute wissen es wahrscheinlich, aber vielleicht sag mal nochmal dazu. Also Avinox ist DJI.
Genau.
Und DJI kennen natürlich die meisten halt irgendwie aus dem Drohnenbereich und so. Und das ist aber wirklich auch ein total spannendes Thema, wo wir gleich nochmal drüber reden sollten. Weil bis jetzt haben die halt einfach immer eigene Produkte gebaut. Und jetzt bauen die das erste Mal ihre Produkte wo ein. Und da sollten wir auf alle Fälle gleich nochmal kurz drüber reden, weil du natürlich genau da sitzt, der Test, wie man die Produkte irgendwo wo einbaut, dass das halt echt interessant ist. Mhm. Genau, also Avinox kennen wir. Was ist Gobao?
Genau, das ist ein weiterer Hersteller. Wenn ich mich nicht irre, meine ich, sind die in dem Aventon-Bike schon länger drin, was ja gerade auch ziemlich viel kommt, ist in Amerika schon sehr, sehr groß. Die haben, glaube ich, auch mit so einem, ja, ich sag mal, einem SUV angefangen, so im weitesten Sinne, so ein bisschen, was ist das, Commuter, All-Mountain, keine Ahnung, Everyday-Rider. Und haben aber inzwischen auch Performance-Mountainbikes oder E-Mountainbikes. Und da sind die also schon erprobt. Und ja, die haben natürlich jetzt auf der Eurobike gerade mal einen ziemlichen Hammer gedroppt, kann man sagen. Und so ein Stück weit mal eine Antwort auf das Avinox-System, wenn man das eine Antwort nennen möchte. Ja, ich finde das auch als, nicht nur persönlich, sondern auch als Hersteller super schwierig immer zu bewerten, diese ganze Diskussion um wie viel Power, mehr Power und da machen wir uns natürlich auch Gedanken, aber auf der anderen Seite muss man als Hersteller gerade auch gucken, dass man irgendwie am Ball bleibt, ja, und du hast natürlich gewisse Lead-Ups zeitmäßig und kannst jetzt nicht einfach sagen, wir warten mal ab, weil dann ist der Zug halt abgefahren und
das ist schon super schwierig. Was ist denn deine präferierte Unterstützung? Also, wenn gerade bei Bosch gab es ja jetzt irgendwie, also 85 war normal, dann kommt man auf 100, upgraden jetzt ist 120. und ich sag mal so, wir haben ja ganz oft drüber geredet, dass für uns mehr Power nicht unbedingt besser ist.
Mhm.
Klar versteht man, dass man halt irgendwie sagt, okay, wir haben Aminox und Bosch muss irgendwie reagieren und so. Aber was ist so das, wo du sagen würdest, bei den aktuellen Motoren, das macht irgendwie ein Power Sinn?
Ich finde es schwierig, mit Zahlen zu beziffern, sage ich mal, weil es für mich entscheidender ist, wie die Zahlen dir geboten werden, kann man sagen. Yeah. Also wie die Leistung delivered wird, ja. Und klar, das Drehmoment macht natürlich gerade so beim Losfahren, bei diesem langsamen technischen Fahren den größten Unterschied. Aber du merkst schon, wenn ich mich jetzt back-to-back von meinem Boschrad auf mein Avinox-Bike setze, wenn ich schnell mit einem hohen Grundspeed Trails hochfahre, ist das einfach ein Wahnsinnsunterschied noch, was das Avinox-Rad mir liefert. Und das ist natürlich für mich als guter Fahrer ein riesen Spaßfaktor, meine Uphill-Trails mit so einem Speed, so einem Grundspeed hochzufahren. Ja, also es fühlt sich an wie so ein bisschen wie ein anderer Sport. Und dann gehe ich aber zurück auf mein Boschrad und merke, wenn ich gerade so sehr, sehr technische Sachen fahren will, wo ich sehr, sehr viel Gefühl vom Motor brauche, da habe ich das Gefühl, dass ich manchmal dass ich mit meinem Boschrad besser zurechtkomme, weil das sich so anfühlt wie, ich vergleiche das immer, wenn du beim Motorrad einen Gasgriff hast, so, der eine sensible Gasannahme hat, so ist mein Pedal beim Bosch-Motor so ein bisschen, ja, und so haben alle Systeme so ein bisschen noch ihre Vor- und Nachteile und klar, diese absoluten Wattzahlen, die merkst du halt, wenn du so wie jetzt ein normaler Fahrer einfach einen steilen Berg hochfahren kann, ja, so eine steile Schotterrampe und der plötzlich merkt, das Ding schiebt übelst, so ist es halt für mich, für uns, für gute Fahrer auf dem Trail bergauf dann auch, ne, und da merkst du natürlich auch die nochmal den Unterschied, wie viel Prozent der Motor unterstützt. Ne? Bei Avinox sind wir, glaube ich, jetzt bei 800%. Das heißt, ich gebe 100 Watt rein und es kommen 800 raus. So, ja. Und 100 Watt sind halt nichts. Also die trittst du, wenn du einbeinig auf dein Pedal einmal fest drauf trittst, sind da schon mehr als 100 Watt. Ja. Und
ja,
wenn du dir dann überlegst, da kommen dann 800 Watt daraus, was eine richtig harte Leistung ist, wenn du mal versuchst mit einem Mountainbike 800 Watt über einen längeren Zeitraum zu fahren, dann merkst du, da ist relativ schnell vorbei. Und wenn wir jetzt dann von Spitzen sprechen wie 1300 Watt, das ist halt ein richtig solider Sprint. Also wenn ich einen richtig harten Sprint mache, 1300 Watt, die halte ich nicht über einen langen Zeitraum. Das ist wirklich eine kurze Spitze. Und klar, da muss man jetzt auch sagen, beim E-Bike kommen die ja auch nicht dauerhaft raus. Aber mit diesen 800% Unterstützung rufst du schon relativ viel davon ab als ein guter Fahrer.
Mhm.
Also das ist schon krass, was da rauskommt. Und es geht ja jetzt noch weiter. Ne? Bei Gobao sind wir jetzt bei 1500 Watt. Ich glaube, Avinox auch. Und ja, da muss man sich Gedanken machen, weil irgendwo ein Deckel, die Diskussion will ich eigentlich jetzt gar nicht anfangen. Aber ja, irgendwo
muss ein... Ich meine, da gab es ja schon mal eine Diskussion drüber.
Genau.
Und dann kam eben Avinox und hat gesagt, joa, gehen wir mal drüber. Es gab da halt ja so ein Gentleman Agreement. Und ja, also was ich halt total spannend finde, ich habe mit meinem neuen Rad den CXR, also den Racing-Motor von Bosch. Und da habe ich tatsächlich genau das, was du sagst, ne? Also du hast zwar mega Power, aber so richtig feinfühlig berghoch. Also du kannst mit dem fast nicht, also ich kann mit dem nicht enge Trails berghoch fahren. Ist auch okay, wenn man das weiß und so, weil der schiebt natürlich relativ lange nach, der hat einen viel längeren Nachlauf wie der normale CX-Motor und so.
Das kannst du ja einstellen.
Das kannst du, aber jetzt einfach mal, ne?
Was der Motor kann, ja.
Genau, du kannst ja super viel einstellen, aber wer macht das am Ende wirklich? Ne, also das machst du, das mach eventuell ich. Nein, ich mache das nicht. Und aber so, wenn du das Rad kaufst, dann hast du halt erstmal die Grundeinstellung und die ist erstmal wirklich schwer zu fahren. Es ist beeindruckend, wenn du dich draufsetzt und mal auf der Asphaltstraße von links nach rechts fährst. Aber wenn du wirklich in einem engen Trail bist, fahre ich lieber den EMTB-Modus, weil der halt einfach ein bisschen besser zu dosieren ist. Ja. Das heißt aber nicht, dass ich jetzt sage, das Rad ist schlecht, sondern es ist einfach anders zu fahren wie davor. Ich finde zum Beispiel bergrunter, finde ich den Racing-Modus super. Ich fahre wenn ich E-Bike fahre, meistens nur bergrunter Turbo oder Racing und ansonsten immer EMTB oder sonst irgendwas, weil ich halt beim bergrunter aus den Kurven raus beschleunigen möchte oder da halt irgendwie agieren möchte und nicht in so ein Loch treten. Aber so, dass ich berghoch mal Turbo fahre, das kommt relativ selten vor.
Ja, spannend. Ich mache es fast genau andersrum. Aber ja, also ich meine, das ist berghochfahren. Ich trainiere das nicht. Ich bin ja dann versehentlich noch bei der deutschen E-Bike-Meisterschaft gelandet in Willingen. Kommen wir gleich noch kurz zu. Aber ich habe einfach Spaß daran, technisch berghoch E-Bike zu fahren. Also das ist so für mich, dafür habe ich ein E-Bike eigentlich. Ja. A, zum Bauen gehen in den Wald, um Trails zu bauen, zu pflegen. Kannst mit so einem Trailbuilder-Rucksack von Evoque, da kann ich meine ganzen Tools dran packen. Und dann kannst du einfach an den Trail fahren und auch wirklich an die Stelle fahren, wo du bauen willst und kannst wieder rausfahren und das ist top. Und ansonsten Kinder zum Kindergarten fahren mit einem Sitz drauf oder Anhänger dran und dann ist für mich E-Bike fahren nicht das klassische Enduro-Rundenfahren, sondern ich fahre gern technisch hoch. Mhm. Und das ist irgendwo, ich glaube, so habe ich vielleicht dann auch spielerisch gut erlernt, mit so den Motoren umzugehen, die Motorpower auch zu nutzen. Und ich fahre tatsächlich jetzt mit meinem aktuellen Bosch-Rad dann auch in so dem Race-Modus, fahre ich mit dem Finger an der Bremse bergauf. Also ich bremse bergauf, ich steuere quasi mein Motor-Output mit der Hinterradbremse teilweise, weil der Motor halt oft mir mehr Leistung zur Verfügung stellt, als ich die jetzt gerade haben will und das regle ich dann über meine Hinterradbremse. Und das ist natürlich das ist ein Skill, das ist wie einen neuen Trick lernen. Also du musst damit Zeit verbringen und du musst es probieren und dann, ich habe dann halt Spaß daran, so irgendwie Spitzkehren berghoch zu fahren und halt wirklich so wie hier Letty mit dem Motorrad, weißt du, Fuß setzen und am Hinterrad und durch diesen Nachlauf das Rad am Hinterrad so um die Kurve wie zu wheelen, bergauf, technisch irgendwie Stufen hoch. Und das macht schon richtig Bock. Also das ist cool. Da kann man mit dem E-Bike extrem viel spielen, ohne dass man überhaupt in diese Liga von 1500 Watt oder so kommen müsste. Also man kann mit deutlich weniger Leistung schon sich selbst komplett überfordern, technisch gesehen, Und das sehe ich auch bei den Leuten um mich herum. Die wenigsten nutzen eigentlich die Leistung überhaupt aus. Also da würde so ein Light-Support-E-Bike meistens ausreichen, um zu sagen, okay, jetzt hast du deinen Motor mal komplett genutzt, bergauf. Ja. Außer wir fahren jetzt eine steile Rampe hoch, um zum nächsten Trail zu kommen. Aber bei diesem technischen Hochfahren, ich glaube, da haben wir bedienungsmäßig noch alle Luft nach oben.
Ja, ich mag wirklich diesen EMTB-Modus beim Berghochfallen, weil da ist ja so ein bisschen so, umso mehr du reingibst, umso mehr kommt auch raus. Ja. Und gerade wenn ich fahre halt super gern so super enge Sachen hoch und so. Mhm. Und da ist es halt so, wenn du in der Kurve, also vor der Kurve ein kleines bisschen rausnimmst, dann unterstützt der halt auch weniger und dann tritt so am Scheitelpunkt rein, er unterstützt gleich Vollgas und du kannst quasi auf dem Hinterrad um die Kurve fahren. Mhm. Damit spiele ich total gerne, weil der in meinen Augen der Mode das genau schon so macht, wie ich das gerne hätte.
Also ich das ist halt dieses Thema sensibles Gaspedal so ein Stück weit. Ne? Da merkt man, du kannst schon vorher so, wie sagt man, antizipieren, was ist das deutsche Wort dafür? Du kannst quasi vorausschauen oder voraussehen, so was dein Motor jetzt als nächstes macht. Und da macht es natürlich dann Spaß, ne?
Ja, also das finde ich halt, und das ist auch wirklich so ein bisschen so das Thema, was die Leute, ich sage ja immer, eigentlich, also erstens, ich fahre relativ viel E-Bike und ich sage auch immer so für alle Leute, eigentlich ist das E-Bike das beste Rad für jemanden. Egal, ob du abnehmen möchtest, egal, ob du fit werden möchtest, egal, ob du, also es gibt, ja, es macht total Spaß, ein Biobike zu fahren und es gibt die Momente, wo ich mich richtig drauf freue, ein Biobike zu fahren. Aber in meinem jetzigen Leben ist für mich wirklich das E-Bike das perfekte Rad. Und da geht's aber dann eben auch nicht darum, dass ich sage, ich habe einen Shuttle, der mich hochbringt, um die Trails zu fahren, sondern so wie du sagst, ne, du baust die Runden anders. Du fährst berghoch, weil berghoch macht genauso viel Spaß wie bergunter. Und da ist halt einfach das, und es gibt dir halt einfach so viel. Ich habe auch gesagt, das E-Bike hat mir gelernt, berghoch zu fahren, technisch. Weil du dann halt einfach mal merkst, Alter, was alles geht. Hm. Ne, das ist schon crazy. Aber ich glaube, ein Riesenunterschied zwischen dem Bosch und dem Abinox ist wirklich, dass der Bosch nimmt ja einmal pro Runde deine Geschwindigkeit. Also du hast halt einen Magneten bei den neuen Systemen am Ventil, bei den alten an der Bremsscheibe oder beim CXR, bei beidem. Ja. Ist der einzige Motor, der beides kann. Und er nimmt aber trotzdem einmal pro Umdrehung, genau. Sagt er, ah ja, okay, wir sind jetzt so schnell. Und ich glaube, der Abinox nimmt 16 Mal in der gleichen Zeit.
Genau, das wie so eine Lochscheibe, kann man sagen, bei der Bremsscheibe montiert und hat dadurch eine deutlich höhere Daten.
Ja. Also der Motor weiß halt eigentlich fast zu jeder Zeit, genau, was passiert da gerade.
Das merkst du auch, dass da der Automodus extrem gut funktioniert. Also das ist schon beeindruckend. Aber ja, das ist halt alles so Entwicklungen, die man gerade sieht. Und ich meine, da zieht dann auch ein Bosch relativ zügig nach. Die Technologie ist da, die nutzen genau diese Sensorik für ihr ABS. Also
ja.
Die haben sogar die Bremsscheiben sozusagen im Regal liegen dafür. Da müsstest du nicht mal eine zusätzliche Scheibe dazu packen. Ich habe so ein ABS-System gerade auf meinem Bosch-Rad, um das mal zu testen. Und da sind quasi so Bremsscheiben verbaut, die sind extra gelasert worden für die, wo die Lochscheibe sozusagen integriert ist. Also es sieht dann sogar gut aus.
Ja.
Und insofern sieht man da gerade, glaube ich, schon so ein bisschen, dass auch ein Bosch da aus der Reserve gelockt wird, ja, dass da jetzt, dass die auch pushen, dass die auch Sachen bringen und
da. Aber ich meine, genau das sind cool, ja, das sind ja genau die geilen Sachen. Ich meine, mehr Power, ja, okay, schaut wunderschön aus, wenn du das Fahrrad verkaufen möchtest, ne? Aber das ist nicht, was das Rad gut macht.
Ja.
Sondern diese kleinen Sachen, ne? Also, dass du quasi ein ABS ist ja, du bremst und das Rad checkt die ganze Zeit, okay, rutsche ich oder nicht, was muss ich machen? Und wenn du jetzt mal sagst, das Gleiche machst du genau andersrum, also am Hinterrad und das Rad checkt, rutsche ich beim Beschleunigen.
An die Schlupfregelung
im Endeffekt. Genau, eben. Und das ist halt geil. Ja, genau. Das ist halt einfach eine Technik, die ist halt Wahnsinn und die ist auch dann durch mehr Power nicht zu ersetzen, beziehungsweise ist halt dieses Power-Ding irgendwann so ein bisschen ausgeschöpft, aber da, ich glaube, da ist noch so viel drin.
Das ist so ein bisschen, wir bewegen uns ja in der Performance-Welt, klar, wir haben hier und da, du hast ein Lastenrad, da ist man so im Daily-Driver-Bereich schon, aber in der Performance-Welt ist das so ein bisschen so, wie wir bauen gerade immer mehr Muscle-Cars.
Ja.
Aber das spaßigere Auto ist eigentlich so ein, keine Ahnung, so ein kleines Rallye-Auto. Ja, genau. Also, ja, wo du mit irgendwie um die Kurven heizen kannst. Und das Muscle Car ist cool und beeindruckend, um auf der Geraden mal auf den Pin zu treten.
Ist ein guter Vergleich. Also, es werden gerade sehr viel diese Ami-Karren gebaut.
Ja.
Ne? Genau. Die man so kennt. Maximal großer Motor. Wenig drin. Genau. Und was wir aber jetzt brauchen, ist halt so ein 911er, so ein Subaru oder irgendwie was halt richtig geil zu fahren ist.
Ja, genau. Und
da geht's
wo die Leistung auch verwendbar ist im Endeffekt. Genau. Ne? Und das sind, klar, da machen dann so Systeme, machen Sinn. Mir persönlich ist es immer wichtig, dass man diese Systeme nach wie vor auch, ich will nicht sagen umgehen kann, aber dass die optional sind. Ja, die machen für 95%, wenn nicht mehr Leute maximal Sinn und machen das Leben besser. Aber ich als Racer, als jemand, der selber ein ABS auch ein Stück weit im Finger hat, das hat man sich über 20 Jahre antrainiert, ich möchte das auch nach wie vor noch so raw fahren können, sage ich mal. Ne? Und
deshalb gibt es relativ wenig Formel-1-Fahrer oder Rallye-Fahrer, die halt mit dem Automatikauto fahren.
Genau. So. Und das ist mir dann wichtig, dass man das nach wie vor machen kann. Deshalb zum Beispiel auch beim Thema Getriebe, dass man nach wie vor noch die Option hat, einen Shifter zu haben, um selber Gänge einzulegen. Und aber das gibt es ja alles, diese Möglichkeiten, und das passiert. Und da ist natürlich jetzt gerade ein großer Push. Jetzt haben wir aber schon eine halbe Stunde über E-Bikes geredet. Wir müssen aufpassen. Da gibt es bestimmt ein paar Leute, die den bluten jetzt schon wieder die Ohren von dem ganzen Thema. Ja, aber ich Thema E-Bike, ich bin E-Bike-Rennen gefahren, Leute. Also, ich bin zur Bosch E-Bike Challenge nach Willingen eingeladen worden.
Um quasi der Tag, nachdem wir aufgenommen haben, ne? Nachdem wir
beim zwei Tage waren. Danach. So, ich war noch zwischendurch einen Tag zu Hause, weil wir hatten noch irgendeine Feier. Ich weiß gar nicht, was genau war. Und dann bin ich den Samstagmorgen früh, oh, das war auch wild. Mir wurde eine Startzeit genannt. Ich bin dann schön zeitig losgefahren, dass ich eine halbe Stunde vorher da bin von zu Hause. Und dann habe ich während der Fahrt erfahren, dass der Startblock schon eine Stunde vorher oder dreiviertel Stunde vorher startet. Dann habe ich schon mal das erste Rennen auf der Landstraße gefahren.
Vor allen Dingen ist er in Sauerland da ganz gut, ne? Ich weiß nicht.
Talking Leistung und anwendbare Leistung. Also so, der Ineos ist ein Hammerauto im Gelände, aber um Landstraßenkurven möglichst schnell zu fahren, ist es nicht allererste Wahl. Ja. Insofern war ich schon etwas durchgeschwitzt, als ich angekommen bin. Ja, und dann habe ich da eben so ein Insta-Takeover für Bosch gemacht. Und ja, so wie es dann sein sollte, war es eben auch die deutsche Meisterschaft im E-Bike.
Es gibt ja Leute, die bereiten sich extra darauf vor, ne?
Genau.
Die reisen nicht einfach 5 Minuten vorher an, sondern die bereiten sich darauf vor und sind nicht als Content-Creator eigentlich unterwegs.
Ich habe den Abend vorher noch den Shotgun-Sitz von meinem E-Bike runtergebaut. Das war so die technische Vorbereitung. Wobei der zweite Sitz vorne für die Uphill-Stages vielleicht schon mal eine gute Option gewesen wäre. Ja. Für eine Verlagerung des Schwerpunkts. Nee, Spaß beiseite. Also ja, war ein wilder Start. Dann bin ich da mitgeheizt. Und ich habe mir da jetzt auch ehrlich gesagt nicht viel was ausgemalt. Weil, wie du schon sagst, da gibt es halt Spezialisten, die das beruflich im weitesten Sinne machen, beziehungsweise die Setup auf ihrem E-Bike machen und die halt racen, die regelmäßig E-Bike-Rennen fahren. Ich weiß, dass ich technisch gut hochfahren kann, weil ich das eben gerne mache. Und ansonsten Bergab-Radfahren hat auch schon immer gut funktioniert. Insofern war das jetzt nicht komplett überraschend, da ein Stück weit nach vorne zu fahren, aber dass ich dann am Ende vom Tag irgendwie mit einem relativ laissez-faire gefahrenen Rennen ein paar in die Länge gezögerte Überholmanöver, weil ich dachte, ja, okay, es geht jetzt hier nicht um so viel. Und noch ein paar Stürze und Wegrutscher, die aber halt einfach dazugehört haben beim Racing. Da war ich irgendwie nur 1,7 Sekunden vom Titel entfernt. Also das war dann, da hat es mich dann doch wieder ein bisschen gefuchst, aber ich dachte, nee, komm, ist egal.
Ja, geil, aber Glückwunsch auf alle Fälle.
Vizemeister im E-Bike.
Das ist mega.
Here I am.
Das ist schon cool. Ich muss gestehen, ich war nach, also quasi genau zwischen dem, wo wir gemeinsam die Folge aufgenommen haben und wo du dann E-Bike-Rennen gefahren bist, war ich noch in Willingen im Bikepark und fand das total lustig, weil wir waren ja vor mit dem Didi da auch unterwegs, der das alles gebaut hat und so. Mhm. Und ich kannte Willingen noch so als den ersten Bikepark, den es so gab, in dem ich halt irgendwie unterwegs war. Und jetzt zu sehen, was daraus entstanden ist, ist echt richtig krass. Also ich weiß nicht, ich bin mit eigentlich gar keine Erwartung dahin gefahren und dafür ist ganz, also das hat es auf alle Fälle erfüllt. Mhm. So, ich fand die Trails und alles, ich hatte richtig Spaß und das war richtig gut. Und
beim E-Bike-Rennen sind wir eigentlich gar nichts im Park gefahren. Also wir sind nur umliegende Hänge gefahren. Ich weiß gar nicht, was oder inwiefern das sonst auch fahrbar ist, ob man da fahren darf, kann. Will ich jetzt keine Aussage zu treffen. Aber die Sachen sind richtig cool. Also die haben da auf jeden Fall richtig gutes Potenzial und gegebenenfalls auch gute Trails in der Umgebung, die wir jetzt als E-Bike-Stages gefahren sind. Und an der Stelle auch wirklich Shoutout an die Streckencrew. Das macht immer der Benny Herold, Pavel, ein bekannter Name in der deutschen Downhill-Szene, schon seit vielen Jahren. Und die haben wirklich einen guten Job gemacht. Also die haben so ein paar Stages gebaut, die quasi Streckenlängen technisch zur Hälfte hoch und zur Hälfte runter ging. Da bist du quasi einen frischen Loma hochgefahren mit technischen Kurven und dann einen frischen Loma wieder runter. Eigentlich auch zuschauertechnisch ein cooles Format, weil du eben an einer Stelle stehen kannst. Der Typ fährt erst an dir vorbei hoch, verschwindet oben so ein bisschen im Wald und kommt dann wieder runter. Und da hatten die echt einen richtig guten Mix aus Uphill und Downhill. Und ganz entscheidend, man ist fast nie so über diese 25 km/h gekommen in dem Rennen, wenn es drum ging zu treten, vor allem, ne? Klar, bergab, wenn es richtig lief, war man deutlich schneller manchmal, aber dieses technische Hochfahren, da ist jetzt, ging es nicht darum, wer fährt am meisten schneller als sein Motor, sondern man musste wirklich den Motor nutzen und im Bereich der Motorleistung fahren. Und das hat richtig Spaß gemacht. Es war echt ein cooles Rennen. Kann ich nur empfehlen. Gute Veranstaltung. Ja.
Ja, cool. Mega gut, ey. Wie gesagt, ich war dann in Willingen, fand sehr, sehr cool. Bin da halt aber überwiegend halt dann die gebauten Trails gefahren. Das hat mega Bock gemacht. Und dann am nächsten Wochenende war ich dann in Thule und in Österreich bei Thule. Und danach waren wir eben in Brixen, wo ich leider den Sturz hatte. Mhm. Und seitdem, ja, also wie gesagt, da hatte ich erst eine Woche einen Gips, dann wurde ich operiert und irgendwie komme ich gerade nicht so richtig wieder in die Schwung, Gänge, sag ich mal. Und es hat natürlich auch ein bisschen was mit der Hitze zu tun und so, aber so langsam müsste ich mal wieder. So seit gestern sind die Fäden aus meinem Arm raus und jetzt könnte ich eigentlich mal wieder. Ich habe ja immer noch ziemlich mit einer Rippenprellung zu kämpfen. Also das heißt, also Radfahren kann ich halt eh nicht, außer so ein bisschen, wir haben auch so ein City-E-Bike mit ABS, das ist ganz gut, da kann ich einhändig fahren. Und ja, ansonsten Rolle habe ich aber jetzt wirklich noch nicht die Motivation bei 40 Grad gefunden.
Nee. So, also die hätte ich auch bei Minusgraden nicht mehr. Das habe ich zu viel gemacht in meinem
ja,
Leben.
Ja, aber es geht, also für mich ist ja so, was soll ich jetzt tun, ne? Also und laufen geht jetzt noch nicht wegen der Rippe. Das ist echt so ein bisschen.
Ja, ich meine, das ist
gerade ein bisschen Motivationsloch.
So. Du hast ja dir und uns ja selbst bewiesen, dass du ein Ziel brauchst. Du bist ja zum Läufer geworden, zuletzt für deinen ultra gestört langen Lauf, den du da mitgemacht hast. Ich bin gestern sehr lange Gravelbike gefahren und da habe ich tatsächlich noch darüber nachgedacht, weil ich wusste, dass wir heute aufnehmen. Wie lang war dein Lauf? Fast 60 Kilometer, ne? 54 oder so?
75.
75. Ach, ja. Schande. Ja, weil ich habe mir nämlich so gedacht, ich bin gestern zu Schwalbe gefahren, weil ein Kumpel von mir hier aus dem Ort da auch arbeitet. Und ich habe den quasi auf der Arbeit abgeholt und dann sind wir zurückgefahren. Und es waren, ich glaube, ich hatte paar 60 Kilometer, als ich da war. Bin so ein bisschen hier durch die Gegend gegurkt, eine coole Route gefahren. Und da habe ich noch gedacht, ach du Schande, das ist der Tobi gelaufen. So, weißt du? Also da hast du dir ja schon bewiesen, dass wenn du ein Ziel hast, und ich glaube, so funktionieren die meisten, wenn nicht sogar alle Menschen, wenn sie denn funktionieren, dass wenn man irgendwie ein Ziel hat, dass man dann Wege, Mittel und Wege findet, um sich darauf vorzubereiten. Und da merke ich schon auch, ich genieße gerade voll diese Freiheit, einfach Fahrrad zu fahren, wie ich will oder halt auch nicht. Aber ja, du sprichst es an, so diese heiße Woche, da habe ich dann auch einfach mal genossen, jetzt eine Woche lang in meiner Freizeit sozusagen, ja, mit den Kids irgendwie hier in den Pool zu hüpfen und Wasserschlachten zu machen und eben nicht rauszugehen und zu fahren. Insofern, aber ein Trainingsziel oder ja, irgendwie so ein Event oder sowas ist halt schon immer, hat mir immer krass geholfen, ne? Also wenn ich an Injuries denke in meiner Karriere, ich hatte ja immer instantly wieder dieses Ziel, okay, ich will wieder zurück. So, das und das ist das nächste Rennen, wo ich es hinschaffen kann. Und dann bist du ja jeden Tag so auf der Suche, wie so ein Vogel, der noch jeden Krümel zusammensucht, so ungefähr, so, oh, das könnte ich noch machen und ich kann noch ein Core-Workout machen oder oh, cool, jetzt kann ich mit aufgelegter Hand, ich weiß noch, ich habe mir, als ich die Hand gebrochen hatte, habe ich mir mit so Luftpolsterfolie um meinen Lenker so ein riesen Bündel gemacht, damit ich die Hand so da drauflegen konnte, die gefedert war. Und dann bin ich einfach immer so einen Radweg hier hoch und runter gefahren, der so 3,5 Kilometer ist, weil das halt ging. So, dann habe ich da halt Runden mit dem Rennrad gemacht. Und das würde ich ja jetzt überhaupt nicht machen, ohne so ein fixes Ziel. Dann denke ich mir so, ja, komm.
Erst aber immer auch, so ein bisschen die Frage.
Ein Affogato machen und in Schatten setzen, ne? Ist auch nicht schlecht.
Genau, keine Termine ab 5 und leicht einsitzen.
Genau.
Ja. Es ist halt aber auch immer so ein bisschen die Frage, ne? Also ich bin jetzt halt schon recht, ich bin schon okay mobil dafür, dass ich halt vor 10 Tagen operiert wurde.
Ja.
Bin auch schon wieder ins Physiotraining eingestiegen und mache halt hier Rotationsgeschichten und so. Aber mir sagen schon auch alle, also ich würde zum Beispiel auch gerne mal jetzt hier sagen, ich nehme mal keine Schmerztabletten mehr, aber mir sagen zum Beispiel die Ärzte, nee, nimm die mal weiter, weil ansonsten Gefahr auf Lungenentzündung. Wenn ich nämlich in eine Schonhaltung komme, was die Dings angeht. Also, und da ist natürlich so die Frage. Ich bin natürlich jetzt nicht an dem Punkt meiner Karriere, wo ich halt einfach schnell wieder Rennen fahren muss, sondern die Frage ist halt, wie schaffe ich es so schnell wie möglich, aber auch so sicher wie möglich, irgendwie meinen Körper wieder an den Start zu bekommen, ohne jetzt irgendwas zu riskieren. Weil es macht für mich natürlich jetzt gar keinen Sinn, das zu überstürzen und dann halt irgendwie nachher, dann dauert es doch nochmal länger, weil es halt irgendwie nicht gescheit, weil es zu gestresst ist, weil es nicht gescheit zusammenwächst und so. Und ich glaube, da muss ich halt, da bin ich auch nicht wirklich gut drin, mir da die Zeit zu geben, aber ja, also
du brauchst einen Plan, Tobi. Meine Frau sagt immer, schreib das mal auf, mach dir mal einen Plan, weil ich bin immer so unstrukturiert und dann ende ich oft in so einer frustrierten Situation, wo ich denke, ah, ich hätte dies und das und jenes und ich müsste. Und wo dann oft meine Frau sagt, ja, schreib dir das doch mal auf, mach doch mal einen Plan für nächste Woche und überleg dir doch mal quasi 5 oder meinetwegen auch 7 Tätigkeiten, die du machen kannst. So von, ich gehe 2 Stunden spazieren, so, ja, also muss ja jetzt dann noch nicht joggen sein oder so. Oder wandern, ja, wenn du relativ steil berghoch gehst, dann bist du nicht schnell, aber ist trotzdem anstrengend. Keine Ahnung, Mobility-Workout, you name it. Die Zuhörer können ja mal was droppen. Aber wenn du dir die Sachen mal aufschreibst und du hast eine Liste und du sagst, okay, mein Ziel ist es jetzt nächste Woche, jeden Tag quasi eine Tätigkeit davon auszuführen. So, ich habe mir das zum Beispiel auch jetzt vorgenommen. Ich will jeden Tag eine Sache für den Sport machen. Weil ich habe ja auch in dem Sinne jetzt gerade kein richtiges Ziel mehr. Ja? Ich bin Transmadeira mitgefahren. Selbst dafür habe ich nicht mal so richtig trainiert. Und dachte mir so, oh Mann, ey, ich weiß überhaupt nicht, ob das funktioniert. Aber jetzt ist eher so, dass ich sage, okay, ich will einfach jeden Tag eine Sache machen. Und dann hatte ich jetzt letztens so einen Tag, der war sehr, sehr busy und dann auch super heiß. Und dann habe ich zum Beispiel gesagt, okay, abends, Kinder waren im Bett, let's go, ich gehe noch eine halbe Stunde laufen. Und dann war ich einfach zufrieden, weil, yes, ich habe heute eine Sache für meine Fitness, für den Sport, für meinen Körper gemacht. Und ich glaube, das hilft extrem, wenn man sich da so ein Stück weit einen Plan macht, weil du dir dann auch Sachen vornimmst. Ich merke das zum Beispiel momentan, ich dehne mich fast gar nicht mehr. Also ich mache kein Mobility mehr. Früher war das so ein fester Bestandteil von meinem Training und das war quasi bei jeder Gym-Session so ein Stück weit dabei und dann ist es einfach passiert, ohne dass ich mir darüber Gedanken gemacht habe. Jetzt gehe ich irgendwie eine Runde Fahrrad fahren, gehe in den Bikepark, war jetzt eine Woche in den Alpen und denke mir danach so, oh, warum tut eigentlich alles so weh und warum zwickt's hier und da? Und dann denke ich so, ah, ich müsste mal Mobility machen. So, und dann bleibt es oft bei dem Gedanken, wenn ich das nicht aufschreibe und mir vornehme.
Das ist bei mir tatsächlich auch genauso. Ich meine, ich habe euch ja irgendwie zu Weihnachten so ein kleines Buch geschenkt, weil das natürlich was ist, was, also da ist quasi so mein Tagesplaner oder mein Wochenplaner drin. Und das hilft mir tatsächlich relativ gut, aber da muss ich jetzt wirklich mal das Thema Sport wieder mit aufnehmen. Also wie gesagt, bis jetzt habe ich mir genommen, bis die Fäden raus waren, Dehnen und Mobility und hier so einen lustigen kleinen Quetschball. Das mache ich schon die ganze Zeit, aber jetzt muss ich auch mal wieder ein bisschen gucken, dass ich auch mal länger Sport mache, weil ich merke schon, ich habe noch nicht zugenommen, gewichtsmäßig, aber ich glaube, ich habe auch Muskel abgebaut und woanders aufgebaut. Und ich weiß ja, wie lange das bei mir dauert, bis das wieder weg ist. Also von daher, jetzt
ich glaube, realistische Ziele stecken, pro Tag eine Sache durchziehen. So, das ist, ich glaube, dann hat man auch einen anderen Trainingserfolg und kann darauf dann aufbauen und irgendwann sagen, hey, okay, nice, ich habe jetzt eine Routine. Jetzt kann ich auch sagen, an dem Tag, wo ich abends noch einen Lauf mache oder morgens einen Lauf gemacht habe, mache ich vielleicht dann abends noch ein Workout oder eben morgens dann. Ja. Dass man so ein bisschen sich da wieder... Und bei mir ist es eher so inzwischen, ich habe jetzt so Motivation, ich entdecke gerade das Dirtjumpen wieder für mich. Was halt so meine Fahrradschule war eigentlich. Ne? Also damit habe ich mal angefangen und das ist natürlich die letzten Jahre voll in den Hintergrund gerückt durchs Racen. Und jetzt habe ich genau dafür wieder, kann ich mir wieder ein bisschen mehr Zeit nehmen und wo ich jetzt die letzten Jahre sonst hätte sagen müssen oder gesagt hätte, ah nee, heute muss ich Intervalle fahren oder dann habe ich Grundlagentraining und dies und jenes und mit Family passt es nicht, kann ich jetzt einfach sagen, okay, ich will heute eine Sache machen, oh nice, let's go, ich mache abends noch eine Stunde anderthalb eine Session am Local Spot mit meinem Junior und ein paar Kumpels. Und da merke ich dann wieder, dass ich so Feuer dafür habe und so Bock darauf habe, was dazu zu lernen. Also ich muss da jetzt keine Flip-Whips mehr lernen oder irgendwelche kranken Sachen, die heute der Standard sind, sondern das fängt dann an, erstmal wieder so Basics aufzukramen, ne? Und dann habe ich letztens zum Beispiel, weil ich es überhaupt nicht gefühlt habe, jetzt irgendwelche großen Tricks zu machen, habe ich einfach angefangen, so Sachen wie One Foot mit der einen Seite, One Foot mit der anderen Seite, ja, so ein Feeling fürs Radfahren zu bekommen in einem relativ sicheren Rahmen oder ein One Hand mit der einen, One Hand mit der anderen, Tabletop in beide Richtungen, wo du merkst, ja, auch da, man hat so viel zu lernen auf einem relativ niedrigen und sicheren Level. Und da merke ich dann, cool, da entstehen für mich dann auch wieder Trainingsziele so. Dann denke ich so, oh man, das will ich mal das will ich wieder schaffen, weil ich konnte das mal so, ne?
Ja.
Da fängt dann, entsteht Motivation und daraus resultiert dann auch wieder Tat, so, ne? Dass man dann merkt, so, okay, let's go, ich habe Bock, diese Woche nochmal aufs Dirtjump-Rad zu kommen oder ich habe Bock, ein bisschen mehr Core wieder zu machen, Mobility-Training, damit ich beim No-Food-Can-Can mir nicht unter den Lenker trete, sondern auch wirklich zur Seite treten kann. So, ja, genau. Weil die Hüfte wieder geschmeidig ist.
Das ist halt einfach nicht knackt, wenn du das Bein da überbringst. Ne? Naja, das verstehe ich. Ja, also bei uns ist heute tatsächlich der erste Tag, wo man draußen irgendwie nicht kocht. Mhm. Also von daher
let's go outside.
Bin voll motiviert und genau, das werde ich jetzt auch machen. Von daher, wir haben noch ganz viele Themen auf dem Zettel gehabt. Mal wieder hat es nicht geklappt, alles abzuhandeln. Aber genau, ich finde es immer mega spannend mit dir. Und genau, freue mich schon auf die nächste Folge. Vielen, vielen Dank dir, dass du dir wieder die Zeit genommen hast. Und
ja, ebenso. Schön, dass ihr zugehört habt. Genau. Und für den Talk, wie gesagt, wir haben noch ein paar Themen, die nehmen wir wieder mit. Und genau. Packen die beim nächsten Mal aus.
Genau, so machen wir es. In diesem Sinne, vielen,
alles
vielen Dank.
Ciao,
und bis bald. Tschüss.
Hot Seats and Cold Brews. Dein Mountainbike-Podcast mit Insights, Trash and Talk direkt aus der Szene.